Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mit mir im Studio heute, Manuel Schäfler.
Schönen guten Tag.
Und direkt gegenüber von mir, Kilian Kager.
Schönen guten Tag zusammen.
Mein Name ist Richard Rupp und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Text von Emil Benvenist und zwar The Nature of the Linguistic Sign. Wie sind wir denn auf dieses Thema dieses Mal gekommen?
Naja, der Begriff signifikant hat in der vorletzten Folge schon eine sehr große, signifikante Rolle gespielt. Und wir dachten uns, wir gehen der Sache mal ein bisschen auf den Grund, wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Und finden tut sich dieser Begriff bei Ferdinand de Saussure, einem Schweizer Linguisten, der auch so ein bisschen als der Begründer der modernen Linguistik gilt. Und der hat den Begriff signifikant als einen Teil von seiner Theorie über Sprache eingeführt.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil von Saussure eigentlich keine Primärtexte vorhanden sind. Und das zentrale Werk von Saussure, das den Titel Cur trägt, wurde gar nicht von Saussure verfasst, sondern die beiden Herausgeber des Textes haben sich an Mitschriften aus Vorlesungen von Saussure gehalten. Und die textkritische Forschung hat gezeigt, dass die schon auch einiges einfach hinzugefügt haben zu diesen Mitschriften, weil die auch selber überhaupt nicht in diesen Vorlesungen waren.
Genau, und daher ist jetzt unser Ansatz, unseren Zugang zu Saussure über den Emil zu finden, seinen Text mit. Aber ja, das Sprechen über Saussure ist generell etwas schwierig. Und ich muss schon sagen, ich finde es auch schon irgendwie sehr spannend, als auch irgendwie sehr beeindruckend für diese Idee, dass praktisch ohne Primärliteratur, ohne Primärtext, das so eine Reichweite entwickelt hat. Also später für die ganzen strukturalistischen Theorien, wer vielleicht schon mal von Roland Barthes gehört hat oder sowas, die berufen sich alle darauf oder auch nicht zuletzt Laclau auch, wie wir es dann in der politischen Theorie mit Clavinès gesehen haben. Mit Clavier gesehen haben. Also mit diesen Schweizern tue ich mich anscheinend schwierig, mit den französischen Schweizern deren Namen auszusprechen. Aber vielleicht steigen wir dann erstmal ein und beschäftigen uns damit oder versuchen mal so zu rekonstruieren, was eigentlich Saussures Theorie so ist. Was sind da so die Grundannahmen und auch warum ist das so revolutionär gewesen?
Also der Titel des Aufsatzes, den wir ja als Quelle verwenden heute, sagt schon ein bisschen, worum es auch gehen wird. Der heißt ja The Nature of the Linguistic Sign, also die Natur des sprachlichen Zeichens. Und das ist jetzt auch der Schwerpunkt unserer Beschäftigung mit Saussure, nämlich diese Frage, was ist eigentlich so ein linguistisches Zeichen?
Also ich würde schon noch mal kurz vorne wegstellen. Benvenist zitiert ja auch den Text Cur von Saussure, wo ich gerade ja schon gesagt habe, dass das ja keine primäre Quelle von Saussure ist, ja, sondern von diesen beiden Herausgebern, die eben nicht an den Vorlesungen teilgenommen haben. Was dann sicher auch nochmal problematisch wird für die Kritik, die Benvenist an Saussure übt.
Ja, das können wir halt aber leider auch nicht so genau jetzt rekonstruieren in der Folge. Genau. Das muss man sich aber, das ist ein guter Hinweis, Manuel, weil das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn man darüber diskutiert.
Ja, aber was man relativ gesichert sagen kann, ist, dass es Saussure sehr stark um Zeichen geht. Und mit Zeichen meint er eben Begriffe, Bilder, wie wir uns eben auf die Welt beziehen. So eine naive Vorstellung wäre, es gibt einfach irgendwie Dinge draußen in der Welt und die sehen wir, da gibt es irgendwie Bäume und da gibt es Tiere. Und so als hätten die alle irgendwie so eine Art Namensschild dran, könnte man einfach immer ablesen, was die sind. Wir haben immer einen Begriff dazu und die sind in irgendeiner Weise verbunden mit den Dingen, die es da draußen gibt. Also der Baum heißt Baum, weil wir eben so eine Art Zeichen dafür haben, einen Begriff, und das lesen wir erstmal so naiv irgendwie am Baum ab oder wissen das. Oder wenn man so die Frage stellen würde, so warum sprechen wir über Dinge so, wie wir über die Dinge sprechen, könnte man ja erstmal ganz naiv annehmen, die Dinge, bei manchen Sachen stimmt das ja auch, machen irgendwelche Geräusche und deswegen nehmen wir einen Begriff, der so klingt wie dieses Geräusch. Bei manchen Dingen funktioniert das, aber man wird sehr schnell feststellen, da kommt man nicht weit damit. Und Saussure bringt jetzt eben diesen Begriff des Zeichens auf und sagt, so ein Zeichen, mit dem wir uns auf etwas in der Wirklichkeit beziehen, das ist auf eine ganz bestimmte Art aufgebaut.
Wir haben ja erstmal hier drei verschiedene Dinge, die es zu benennen gibt. Einmal sprachliche Ausdrücke, wie zum Beispiel Baum. Also das dann aus einem B, einem A und einem M besteht, ja. Und den Begriff des Baumes. Und dann gibt es dann auch irgendwie reale Bäume in der Außenwelt.
Also sozusagen einmal die Laute, ne? B, A, M. Dann den Baum, der in der Realität steht, den ich anfassen kann, und dann den, das, was wir unter dem Begriff des Baumes irgendwie verstehen.
Genau. Und was Saussure jetzt im ersten Teil macht, ist, dass er die Dinge, also die außersprachliche Realität, komplett aus seiner Definition ausschließt. Und er sagt dann, dass es erstmal ein Verhältnis zwischen dem Lautbild gibt, also dem Signifikant, und dem Begriff, dem Signifikat.
Also ich habe etwas, das ich bezeichnen will, und das ist erstmal nicht der Gegenstand, der draußen in der Welt ist, sondern es ist erstmal so eine Art Konzept oder Idee von etwas, und ich habe etwas, mit dem ich es bezeichne. Und da taucht ja auch der eingangs erwähnte Begriff Signifikant auf, der eben sehr wichtig werden wird. Also der Signifikant ist, sagst du, das Lautbild oder eben die Buchstabenfolge.
Der sprachliche Ausdruck.
Also B-A-U-M oder was?
Ja.
Und das Signifikat ist quasi das Konzept, das ich habe, das ich bezeichnen möchte. Und du hast ja schon gesagt, das ist eine ziemlich radikale Sache, die Saussure macht, dass er eben den eigentlichen Gegenstand irgendwie rausnimmt aus dieser ganzen Definition. Also er sagt, wir sprechen eigentlich gar nicht drüber, wie man in so einer naiven Vorstellung irgendwie sagen würde, wir haben halt Wörter für Dinge und wir untersuchen die Beziehung zwischen Wort und Ding. Sondern was wir eigentlich untersuchen, ist eben das Zeichen, das für ihn eben aus dem Signifikanten und dem Signifikat besteht. Und erstmal ist überhaupt nichts gesagt über die Beziehung, die ein Zeichen dann zur äußeren Wirklichkeit hat. Also das scheint mir halt auch eben so ein bedeutsames Faktum da dran zu sein, dass er eben sagt, im Begriff oder im Zeichen, da liegt überhaupt in keiner Weise irgendwie drin, was das bedeutet oder auf was in der Außenwelt sich das bezieht. Also es gibt nichts, was irgendwie mein Wort jetzt irgendwie wahr machen würde. Wenn ich sage Baum, dann gibt es nichts an diesem Wort Baum, das einschließt, dass ich damit einen bestimmten Baum bezeichne, draußen in der Wirklichkeit.
Es gibt auch nicht einen Baum, sozusagen ein Urbaum, und von dem leiten sich dann alle unsere restlichen Bäume irgendwie ab.
Also es zeigt sich ja an so Sachen wie Einhörnern zum Beispiel. Also es gibt irgendwie ein Lautbild Einhorn. Es gibt irgendwie eine Idee von einem Einhorn, aber es heißt noch lange nicht, dass es draußen in der Welt Einhörner gibt.
Ja, weil sonst, wenn wir jetzt so eine, sag ich mal, naiv-realistische Vorstellung hätten, wie unsere Begriffe herkommen, dann hätte man gesagt, wie Rich in deinem Beispiel, es gibt den Urbaum und wir haben gesagt, so sehen Bäume aus, und dann haben wir das Wort Baum gefunden dafür. Oder wie in deinem Beispiel, wir haben in der Welt geschaut, es gibt irgendwie so ein Pferd mit Horn und wir haben das Einhorn genannt. Aber da merken wir schon so, hoppla, es gibt eigentlich überhaupt kein Einhorn, das wir niemals irgendwo gefunden hätte. Also so kann es überhaupt nicht gelaufen sein, dass Menschen irgendwie durch die Welt gelaufen sind und halt einfach Dinge benannt haben und denen quasi wie mit so einer Etikettiermaschine einfach so Labels gegeben haben. Sondern das muss irgendwie anders funktionieren, dass Sprache sich bildet.
Wobei ich schon sehr cool finde, wenn wir jetzt über das Einhorn sprechen können, daraus eine notwendige Existenz des Einhorns auch hervorgeht, weil dann könnten wir uns einfach Einhörner erschaffen. Dann könnten wir einfach, wären wir alle so Meta-Zauberer, die einfach mit ihrer Sprache reale Gegenstände erschaffen könnten. Ne? Nur um das mal so auf ein komplett absurd zu führen, wie man das dann denken könnte, je nachdem.
Das war jetzt ein netter Exkurs.
Yes.
genau. Und Saussure geht jetzt aber noch mal einen Schritt weiter und sagt, noch nicht mal zwischen dem Lautbild und dem Begriff oder der Idee gibt es irgendwie eine natürliche Verbindung. Und Saussure macht es zum Beispiel daran fest, dass unterschiedliche Lautbilder auf denselben Begriff referieren können. Er nimmt dann das Beispiel des Ochsen und sagt, naja, im Französischen ist es Böf, irgendwie so B-Ö-F, und im Deutschen ist es halt Ochse, also O-C-H-S-E, und das ist ein vollkommen willkürliches Lautbild, und daraus schließt dann er eben, dass diese Beziehung von Signifikat zu Signifikant willkürlich ist und nennt das dann eben arbiträr.
Also darf ich da kurz einhaken? Seine Idee ist, es gibt das Signifikat, also die Idee von Ochse. Die muss ja dann sozusagen überall da sein, wo es Ochsen gibt, jetzt mal ganz banal gesprochen. Aber die ist nicht. Aber die ist nicht notwendig, vor allem ist sie nicht gekoppelt an den Lautbegriff.
Aber es ist vor allem nicht gekoppelt an irgendwie reale Dinge.
Also er sagt, was wir uns einfach anschauen können, ist, auch wissenschaftlich untersuchen können, ist eben den Fakt, dass es Sprache gibt und den Fakt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt. Und er sagt, daraus lässt sich ja schon mal zumindest so eine Intuition ableiten, dass man sagt, es kann nicht ein festes Paar geben von Signifikant und Signifikat, die auf eine natürliche Weise notwendig miteinander verbunden sind, ja. Weil sonst gäbe es nur eine richtige Sprache oder wahre Sprache in Anführungszeichen und alle anderen Sprachen wären irgendwie falsch, weil die beziehen sich nicht auf die Art und Weise, verbinden die signifikant und signifikat. Und er sagt, das kann ja eigentlich nicht sein, sondern Menschen sprechen überall auf der Welt unterschiedlich und man will ja auch nicht allen Sprachen irgendwie absprechen, dass sie tatsächlich irgendwie eine funktionierende Form und Struktur sind.
Also vielleicht nochmal deutsche Übersetzung, oder? Der Signifikant ist das Bezeichnende und das Signifikat ist das Bezeichnete.
Ja, und er sagt, es muss halt genau die Verbindung zwischen dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten, die muss willkürlich sein. Oder eben arbiträr, wie er sagt, was eigentlich nichts anderes meint als willkürlich. Weil es eben unterschiedliche Sprachen gibt zum Beispiel. Oder weil es auch innerhalb von Sprachen irgendwie Unterschiede gibt. Und auch ein weiteres Beispiel ist, weil er sagt, Sprachen entwickeln sich. Also es ist nicht so, dass wir immer noch denselben Signifikanten verwenden für das, was wir bezeichnen wollen, wie im Mittelalter zum Beispiel, als wir Mittelhochdeutsch gesprochen haben. Und daran macht er eben fest, es kann nicht so eine natürliche, notwendige Koppelung geben zwischen den beiden. Und er sagt, das lässt sich eben zum Beispiel sprachwissenschaftlich untersuchen und belegen, indem man andere Sprachen miteinander vergleicht oder indem man eben die Entwicklung einer Sprache untersucht. Und was er eben ausschließt, ist diese Verbindung zur tatsächlichen Wirklichkeit, weil das ein ganz anderes Problem aufmachen würde. Weil dann würde man sich ja eben wieder fragen müssen, muss es die Dinge wirklich geben, die ich bezeichne? Oder bezeichne ich korrekterweise irgendwie das, was ich als inneres Bild im Kopf habe, bezieht sich das korrekterweise auf etwas, was draußen in der Wirklichkeit ist? Und das sind ja alles Probleme, die wir jetzt nicht als Probleme der Sprachwissenschaft bezeichnen würden. Und da würden wir ja von ganz anderen Problemen sprechen, also eher von metaphysischen oder erkenntnistheoretischen Problemen. Also man hätte dann so mit Kant gesprochen, irgendwie so eine Art von Ding an sich Problem, dass es irgendwie draußen in der Welt das Ding an sich gibt und wir immer damit ringen, irgendwie den richtigen Namen für das Ding an sich zu finden oder die richtige Bezeichnung. Mhm. Und er sagt, dem will man entfliehen mit eben der modernen Linguistik, deren Begründer er ja auch ist unter anderem, indem man sagt, wir schließen das erstmal aus, diese Beziehung zwischen Zeichen und Ding an sich, Ding in der äußeren Welt. Und was wir jetzt genauer untersuchen wollen, ist Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat. Und da ist sein erster und zentraler Schluss eben, diese Beziehung ist willkürlich.
Genau. Und jetzt geht Saussure dann einen Schritt weiter und untersucht das Verhältnis von Signifikanten zueinander. Dazu schreibt er dann den Zeichen einen Wert zu und dieser Wert sagt, was ein Zeichen innerhalb des Systems gilt.
Ja, da muss ich kurz korrigieren. Er untersucht die Beziehung der Zeichen zueinander, nicht der Signifikanten zueinander.
Ja.
Er sagt, jedes Zeichen besteht eben aus diesen zwei Teilen. Und jetzt schaue ich mir diese kleinen Einheiten aus Signifikant und Signifikat, die schaue ich mir jetzt an, wie die Einheiten zueinander dann stehen.
Genau, dazu hat er ja ein sehr nettes Beispiel auch, oder in dem Text ist ein Beispiel genannt, das wahrscheinlich von Saussure ist, und zwar das Schachspiel. Und dann sagt er, eine einzelne Schachfigur hat überhaupt keinen Wert. Der Springer ist halt das, was er ist, nur durch seine Rolle gegenüber zu den übrigen Figuren und den Regeln. Tauscht man halt den Springer gegen ein Buch aus, ändert das überhaupt gar nichts, solange die Stellung im System gleich bleibt. Also Saussures Werte sind dann auch rein relational gedacht.
Genau. Wir können einfach wirklich ein anderes Spiel nehmen, Monopoly, den Springer austauschen und da einfach so ein Monopoly-Figürchen, so einen Hut oder so ein Bügeleisen, was diese klassischen Figuren sind, hinstellen und es würde einfach nichts ändern. Das wäre dann sozusagen auch einfach ein Springer, auch wenn es jetzt der Monopoly-Hut ist.
Also unter sonst gleichen Umständen.
Genau, unter sonst gleichen Umständen.
Ja, also man könnte auch sagen, dem Springer im Schachspiel haftet nicht irgendwas an, was ihn zum Springer macht und was ihn diese Rolle vollführen lässt im Schachspiel. Und dem Hut bei Monopoly haftet auch nicht auf natürliche Art und Weise irgendwas an. Das ist keine Eigenschaft des Huts, dass er irgendwie ein Monopoly-Spielstein ist.
Genau.
Wenn ich die beiden tausche und den Monopoly-Spielstein ins Schachspiel überführe, dann ist der Monopoly-Spielstein ein Schachspielstein und ein Springer, wenn er an der richtigen Stelle steht und genau diese Funktion hat.
Damit begründet er ja auch, dass dieser Wert seine These der Arbitrarität bestätigt. Also sowohl die Werte als auch die Beziehung von Signifikant zu Signifikat sind vollkommen willkürlich. Und jetzt ist ja der Clou an der Sache, wären Signifikant und Signifikat nicht willkürlich verknüpft, dann würde der Wert irgendwie ein von außen aufgezwungenes Element, also irgendwie aus der Realität der Dinge ein aufgezwungenes Element bekommen und dann wäre es nicht mehr relativ. Aber weil die Werte bei Saussure eben restlos relativ bleiben, ist dann auch die Verbindung von sprachlichem Ausdruck, also von signifikant zur Idee, also dem Signifikat, radikal arbiträr.
Ja, und Saussure hat ja auch eben die Stärke mit seinem System, dass er es gar nicht braucht, dass Bedeutung irgendwie von außen kommt, sondern er sagt ja eben, wie du es auch beschrieben hast, die sind relativ zueinander, wenn wir im Schachspielbeispiel bleiben wollen und ich mich frage, was ist denn ein Springer? Dann erfahre ich, was ein Springer ist, allein dadurch, dass ich ihn in der Differenz zu den anderen Figuren irgendwie sehe. Der Springer ist nicht der Bauer, er ist nicht der Läufer, er ist nicht die Dame und so weiter. Er ist nicht die Figur, die sich einfach nur irgendwie gerade in Linien bewegt, sondern ist die Figur, die diesen komischen Haken schlägt. Und aus diesen quasi Unterschieden zu allen anderen Figuren weiß ich dann, was der Springer ist. Das heißt, ich brauche niemanden, der irgendwie es richtig oder wahr macht, dass die Pferdefigur der Springer ist. Sondern wenn ich die Regeln vom Schachspiel kenne und die Bedeutung von den anderen Figuren kenne, dann weiß ich auch, was der Springer ist.
Und hier greift jetzt ja dann der Emil an, ne? Weil der würde ja...
Wenn wir ihn nicht beim Vornamen nennen, einfach...
Hier greift es dann Benvenist an, der Saussure ja zu unterstellen scheint, dass das bei Saussure gar nicht so arbiträr ist, wie Saussure das gerne hätte, sondern dass er implizit annimmt, dass Saussure nicht versteht, dass er ein Drittes von außen irgendwie doch dabei hat, nämlich wenn wir nämlich Sprache gebrauchen, ja, wenn ich den Begriff Ochs nenne, dann denken wir alle, sofort haben wir das Bild vom Ochs in unserem Kopf. Also dass diese Trennung sozusagen auf einer phänomenologischen oder auf einer Ebene unserer eigentlichen Erfahrung einfach nicht haltbar ist.
Also er würde sagen, wenn ich dich da richtig verstehe, was Saussure macht, ist eigentlich so eine Abstraktionsleistung, die eigentlich nur im Nachhinein passieren kann. Also er sagt, wenn wir uns Sprache anschauen, und das macht Saussure jetzt als Sprachwissenschaftler, als Linguist, dann untersucht er eben diese Zeichen oder er zerlegt unsere Sprache in einzelne Zeichen und zerlegt die Zeichen weiter dann in Signifikant und Signifikat. Und sagt, das kann man, also Benvenist sagt, das kann man machen, ebenso aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, aus einem Außenstandpunkt. Aber für jemanden, der etwas bezeichnet, der irgendwas sieht, irgendwas ausdrücken will, gibt's diese Trennung eigentlich gar nicht. Sondern der sagt, wie du ja auch beschrieben hast, so ich kann gar nicht anders, als wenn ich Ochse höre, dass ich mir den Ochsen auch vorstelle. Genauso wie ich gar nicht anders kann, als das Lautbild irgendwie in meinem inneren Auge oder meinem Kopf zu haben, wenn ich einen Ochsen sehe. Dann denke ich mir Ochs und dann ist das irgendwie dabei. Er sagt halt, das sind irgendwie signifikant und signifikat sind eigentlich so zwei Seiten von einer Medaille oder von einem Blatt Papier. Und das lässt sich eigentlich so im Sprachgebrauch gar nicht so leicht trennen, wie Saussure das erstmal irgendwie uns vorlegt.
Also, die beiden hängen notwendigerweise zusammen, ja.
Also zumindest uns kommt so vor, als würden sie notwendig zusammenhängen.
Sagt Benvenist.
Ja.
Genau. Also, um jetzt diese sprachtheoretische Ebene wieder einzufangen, diese Boeuf-Ochs-Sache mit den verschiedenen Sprachen, würde Benvenist sagen, das funktioniert nur, weil beide auf dasselbe außersprachliche Referenzobjekt, nämlich den Ochsen, sich beziehen.
Ja, und damit holt aber halt Benvenist das Problem wieder zurück, das Saussure ja eigentlich ausgeklammert hat.
Ja.
Und dass er auch sehr viel Freiheit gegeben hat in der Beschäftigung mit Sprache. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie berechtigt auch, was Benvenist macht.
Wobei Benvenist ja schon eher Saussure unterstellt, dass er das reale Objekt in seine Theorie irgendwie durch die Hintertür wieder reinholt. Und er halt sagt, naja, wenn wir das so machen, dass Signifikant und Signifikat notwendigerweise miteinander verknüpft sind, dann muss man eben wirklich nicht auf die realen Dinge referieren.
Ja, aber das ist ja seine Lösung dann. Das ist ja wie
genau, Benvenist meint. Genau, also das ist eine Verschärfung von Saussures.
Genau, aber das ist ja jetzt schon viel zu weit, weil auch diese Verschärfung, die war jetzt auch im Vorgespräch bei uns ja ein großer Konfliktpunkt, inwiefern die zulässig ist.
Also was Benvenist ja machen würde, ist, dass er in seiner Analyse von Sprache sagt, dass wir immer eine komplette Äquivalenz haben zwischen Sprache, also den Zeichen, die wir verwenden, und der Realität. Das kommt uns auf jeden Fall immer so vor als sprechende Menschen. Wir laufen ja nicht die ganze Zeit rum mit diesen extremen Unsicherheit und fragen uns so, verwende ich jetzt die richtigen Zeichen, um Dinge zu benennen? So, wenn ich spreche und verstanden werde, dann funktioniert das sehr gut. Und ich werde nie dieses Gefühl haben, dass vielleicht mit einem Studium von Saussure irgendwie aufkommt, dass ich eigentlich die Dinge von außen sind komplett losgelöst von dem, was ich sage. So, das würde Menschen nie so vorkommen.
Ja, das weiß ich nicht. Also das ist das, was erst Saussure vorwirft.
Also Benvenist sagt, so ist halt Sprache irgendwie.
Ja.
SprecherInnen, denen passiert das nicht, dass sie sich da unsicher sind. Sondern für die ist einfach die Zeichen, die zusammen eine Sprache ergeben, beziehen sich auf die Realität.
Ja, aber der Witz ist doch bei ihm, dass er sagt, Signifikat und signifikant sind nicht arbiträr, sondern die sind notwendig miteinander verbunden. Wenn ich ein Ochs sehe, dann denke ich Ochs. Und wenn ich das Wort Ochs höre, dann sehe ich den Ochs vor mir im Kopf. Also dann sehe ich vor meinem inneren Auge einen Ochsen.
So. Dieser Geräuschschnipsel, der würde überhaupt nicht existieren, wenn es nicht eine Idee dazu gäbe, der ich Ausdruck verleihen will durch so einen Geräuschschnipsel.
Genau, aber die können sich gegenseitig evozieren.
Genau. Und die würden auch unabhängig voneinander nicht existieren. Also ich kann auch gar nicht irgendwie Ochse denken, ohne dass dieses Lautbild auch dazu existiert. Also der Signifikant ist notwendig dafür, dass ich überhaupt mir einen Begriff davon machen kann, was ein Ochse ist. So anders geht's nicht. Also denken ist auch für Ben Wist auch irgendwie notwendig strukturiert durch eben Zeichen. Genau. Es gibt kein irgendwie leeres Denken oder Denken ist irgendwie formlos, bevor es durch Sprache strukturiert wird.
Und jetzt ist halt hier die Frage, gibt ihm der Saussure recht oder tut das eben nicht? Weil ich glaube, da hängt, glaube ich, so der erste...
Also was Benvenist macht, ja, ist, dass er in seiner Interpretation Saussure vorwirft, dass das Ding bei der Definition des Zeichens, also signifikant plus Signifikat, ausgeschlossen ist. Aber er sagt halt, also Benvenist sagt, Saussure sagt, dass der Beweis der Arbitrarität sich ja eigentlich schon auf das ausgeschlossene Ding beruft. Ob das stimmt, können wir jetzt nicht überprüfen, aber das ist der Vorwurf, den Benvenist an Saussure macht.
Also er macht ihm ja zwei Vorwürfe eigentlich. Also macht ihm auf der Ebene von Zeichen schon einen Vorwurf. Er sagt, Signifikant und Signifikat sind nicht arbiträr zueinander oder zumindest nicht komplett.
Diese
und dann macht er ihm auf der Ebene der Sprache, also dem System von Zeichen, nochmal diesen Vorwurf und sagt, Sprache bezieht sich eben schon auf Dinge in der Außenwelt. Und es gibt auch da eine Notwendigkeit. Und sie liegt nicht in einer direkten Beziehung, dass Begriffe sich jetzt direkt auf irgendwas beziehen würden in der Außenwelt, sondern diese Notwendigkeit liegt in der Struktur von Sprache. Er sagt, Sprache ist für beide, also für Saussure und Benvenist, eigentlich eine Struktur, eben aus Zeichen, die miteinander interagieren, die relativ zueinander sind und deren Bedeutung wir nur kennen durch die Differenz zu den anderen Zeichen. Wenn wir ein Zeichen rausnehmen aus dieser Zeichensuppe, dann wird es für uns nur klar, was das Zeichen bedeutet im Verhältnis zu allen anderen. Das würden ja beide sagen.
Genau, also ich stimme dir dazu. Aber was Benvenist auch sagt, ist, was Saussure eigentlich bewiesen hat, betrifft das Verhältnis des ganzen Zeichens zur Wirklichkeit, also irgendwie die Benennung von Dingen. Und die Arbitrarität streitet er nicht ab, sondern die Arbitrarität, also die Willkürlichkeit, liegt für ihn darin, dass eine bestimmte Realität mit genau diesem Zeichen belegt wird und nicht mit irgendeinem anderen Zeichen. Und genau das hat er Saussure definitorisch ausgeschlossen und den Vorwurf macht er ihm jetzt halt nochmal.
Aber ich glaube, was wirklich zentral ist an dem Vorwurf, den Benvenist macht und der dann auch gar nicht mehr so, also für mich nicht mehr so krass ist, ich würde auch dir zustimmen und sagen, auch Benvenist streitet nicht ab, dass es sowas wie Arbitrarität gibt bei Sprache und dabei, wie wir Dinge bezeichnen. Aber er sagt, wenn wir uns das System der Zeichen anschauen, also diese Struktur, dann geht daraus eine Notwendigkeit hervor.
Genau, weil Signifikant und Signifikat eben nicht willkürlich verknüpft sind, sondern weil es zwei Seiten einer Sache sind. Und die sind notwendigerweise miteinander verknüpft. Die Arbitrarität, also die Willkürlichkeit, liegt eben dann darin, dass genau dieses Ding mit diesen Zeichen versehen wird. Also es hätte auch anders sein können. Ja, wir könnten Ochsen auch Regale nennen und Regale Ochsen, das ist reine Willkür dann. Aber die Verknüpfung von Idee und Lautbild, die sind notwendigerweise so, wie sie sind.
Wobei man da jetzt eben in der Diskussion ja auch sagen kann, das ist das nicht ein Rückschritt, was Benvenist vorschlägt. Also fällt er nicht zurück eigentlich zu dem, sag ich mal, analogen Problem, wie man es davor eben hat in der metaphysischen Untersuchung von dem Verhältnis Gedanken oder Begriffe zu Dingen draußen in der Wirklichkeit. Also wenn ich sage, es gibt eine notwendige Verknüpfung, dann hole ich ja vielleicht doch wieder sowas rein wie auf ganz natürliche Art und Weise ist eine Eigenschaft des Begriffs Ochse, dieses vierbeinige Tier zu bezeichnen.
Ja, und dann kriegen wir wieder so klassische Probleme wie, wo liegen dann diese Bezeichnungen? Ist es sozusagen eine Form von Ochsenessenz? Ne, also das ist
genau,
ein
was
Grund,
macht den Ochsen zum Ochsen und was macht den Begriff Ochse zu dem Bezeichnenden für den Ochsen? Wenn ich jetzt sage, die sind notwendig verbunden, dann muss ich ja da auch irgendeine Begründung dafür liefern. Und das ist dann keine rein sprachliche Begründung mehr.
Aber das macht ja Benvenist schon noch, oder? Weil er sagt dann ja auch, dass diese Notwendigkeit ja eben nicht nur in einem einzelnen Zeichen liegt, sondern dass diese Notwendigkeit auf das ganze System ausgeweitet ist.
Ja.
Also was Saussure als Beweis für die Willkürlichkeit genommen hat,
genau,
deutet Benvenist jetzt um und nimmt diese Werte als Beweis für die Notwendigkeit.
Genau, für die Notwendigkeit der Beziehungen untereinander zwischen den Zeichen. Er sagt, beim Schachspiel liegt die Austauschbarkeit eben genau darin, nicht, dass es eine Differenz gibt zwischen den ganzen anderen Spielschreien oder vielleicht auch, aber vor allem, dass die in einer gewissen Beziehung alle zueinander stehen, diese verschiedenen Zeichen.
Genau, und die stehen notwendigerweise in einer Beziehung genau zueinander.
Man könnte halt sagen, so diese Regeln sind halt dieser notwendige Aspekt. Ist halt die Frage, was gefällt uns da jetzt besser und warum? Wir haben ja auch mal ein bisschen in der Recherche geguckt. Der Benvenist wird schon auch diskutiert. Das ist jetzt nicht so, dass der diese Theorie irgendwie 1939 formuliert hat oder diese Interpretation von Saussure 30 Jahre später formuliert hat und sich alle auf den Bauch gelegt haben und gesagt hat, das ist es, wir folgen jetzt nur noch dieser Interpretation. Und da ist jetzt dann die Frage, was würden wir denn durch diese Annahme eigentlich wirklich gewinnen? Also ist dieser Begriff dieser Notwendigkeit so attraktiv dann letztendlich? Ja, zum Beispiel Kilian hat ja wirklich den Zweifel dann zu sagen, so kommen wir da nicht eigentlich zurück in diese alten metaphysischen Probleme, wenn wir das so machen? Und wie viel hat das noch mit dem zu tun, was Saussure eigentlich wollte und mit dem sozusagen den großen Sprachtheorien weiterführend?
Also eine Anfrage dann wäre, wenn ich jetzt mit Benvenist gehe und sage, es gibt eine notwendige Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant, kann ich mich auch fragen, warum ich diese Unterscheidung überhaupt noch machen muss.
Ja.
Wenn ich sage, es gibt einfach irgendwie eine mentale Repräsentation von etwas, was in der Außenwelt ist, und diese mentale Repräsentation enthält eben die beiden Seiten der Medaille, also irgendwie ein bezeichnendes und ein bezeichnendes, aber das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Wenn die Verbindung sowieso notwendig ist, dann brauche ich das eigentlich auch nicht unterscheiden. Weil ich sehe nicht, was wirklich gewonnen ist mit der Unterscheidung in diese beiden Elemente innerhalb des Zeichens. Wenn ich sage, die Verknüpfung zwischen denen ist sowieso notwendig.
Also ich glaube auch nicht, dass da was gewonnen ist und das ist wahrscheinlich auch der größte Angriffspunkt, den man an Benvenist stellen kann, ist, dass sein Vorwurf, dass Saussure unbewusst irgendwie weiter an das reale Ding gedacht hat, ist einfach nur eine psychologische Interpretation über einen Text, den Saussure nicht geschrieben hat.
Ja, also wenn man sich anschaut, wie relevant irgendwie die Gedanken von Saussure dann später waren, dann wurden die ja in viele verschiedene Richtungen irgendwie weitergedacht. Aber was jetzt gerade eben im Strukturalismus oder im Poststrukturalismus ja schon für mich irgendwie der springende Punkt ist, ist, dass es eben nicht diese natürliche notwendige Verbindung gibt zwischen Signifikant und Signifikat. Also nur deswegen können wir ja von sowas sprechen wie leeren Signifikanten, weil wir sagen, es gibt eben nicht diese notwendige Verbindung, sondern es gibt einen Signifikanten, wie wir es eben in der Folge hatten über Populismus, da sprechen wir dann von der Nation. Aber es ist gar nicht so klar, was eigentlich das Signifikat dazu ist, sondern das ist, denke ich, sehr, sehr austauschbar oder es ist gar nicht vorhanden. Und um eben diesen Effekt haben zu können, dass ich so denken kann über die Wirklichkeit, muss ich eben so über Sprache denken können, wie Saussure das vorgeschlagen hat. Und dann finde ich es schwierig, wenn man diesen Benvenist-Punkt wieder einführt in die Theorie, weil damit ja eigentlich genau das Konzept verloren geht von, was kann ein leerer Signifikant sein.
Also Benvenist würde ja sagen, so in dem Moment, wo du das Wort Nation hörst, evoziert sich bei dir dann zum Beispiel Deutschland, ne, weil du in Deutschland lebst oder irgendwas, oder eine andere Nation. Und deswegen ist es einheitlich. Und das merkt man ja dann, so wie kann man dann auf diese kritische Ebene dann keinen Zugriff mehr eigentlich.
Also Benvenists Kritik an Saussure funktioniert, glaube ich, auch wirklich nur so lange gut, solange wir auf konkrete Dinge referieren. Also wie Ochsen oder Bäume oder Schachfiguren. Aber ich glaube, die funktioniert da schon nicht mehr, wo wir wirklich auf rein konzeptuelle Begriffe referieren in unserer Sprache, wie Glück oder Zufriedenheit oder sowas. Ja. Da kann er diesen Vorwurf gar nicht mehr machen, ja, dass Saussure irgendwie die Realität durch die Hintertür wieder hereinholt.
Ja, gerade wenn wir eben über größere Konzepte sprechen, von denen auch Leute eine unterschiedliche Meinung haben, dann zeigt sich halt auch das, was ja auch mit Saussures Theorie gemacht wurde, dass man eben sagt, so wie Foucault das dann macht, das wird halt einfach im Diskurs irgendwie entschieden. So Menschen reden halt dann miteinander drüber, was quasi sie mit dem signifikanten Glück bezeichnen. was das für sie ist, und dann wird halt diskutiert und dann gibt es vielleicht einen Konsens in der Gesellschaft, was wir darunter verstehen. Und all das ist ja auch nur möglich, weil es eben nicht diese notwendige Verbindung gibt zwischen Signifikant und Signifikat.
Also das scheint mir auch der stärkste Punkt dann zu sein, weil letztlich funktioniert es ja mit realen Dingen irgendwie auch so. Ich meine, wenn wir uns Nadelbäume anschauen, dann gibt es da irgendwie Tannen und Fichten und so. Aber letztlich ist diese Unterscheidung ja schon irgendwie, ich glaube, das ist Schmarrn, das ist Schmarrn. Ich glaube, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Tannen und Fichten.
Ja, anderes Beispiel, wir können irgendwie so klassisches Problem, warum heißt die Erdbeere Erdbeere, wenn sie dann aber biologisch eine Nuss ist? So, da ist es wirklich komplett offensichtlich, wie arbiträr das ist, dass Leute diese Frucht, eben nicht Frucht, sondern Nuss einfach als Frucht bezeichnen und dann auch noch als Beere. Da hat Signifikant und Signifikat einfach gar keine natürliche Verbindung, weil es eine ganz andere natürliche Art ist, als der Begriff irgendwie suggerieren würde.
Also,
danke für das bessere Beispiel.
Also, abschließend kann man sagen, dass eventuell Benvenists Einwände gar nicht so blöd sind, kann man schon irgendwie machen, weil es auch interessant drüber nachzudenken, aber dass sozusagen die eigentlichen interessanten Aspekte der Theorie, also Saussures Theorie, die dann auch fortgeführt worden sind, philosophiehistorisch, dann irgendwie verlieren. Also wenn der Punkt von Benvenist so stark gewesen wäre, hätten wir die Folge über Clavier und Laclau gar nicht in der Form, hätte es die gar nicht in der Form geben können.
Genau, ich denke, man kann sagen, es hat sich einfach eine Linie der Saussure-Interpretation durchgesetzt, philosophiehistorisch, oder war sehr viel einflussreicher als die Linie, die jetzt Benvenist eingeschlagen hat. Sondern ist vielleicht irgendwo ein bisschen versandet. Ich kenne jetzt auch keine Theorie, die sich auf seine Sprachtheorie irgendwie beruft oder auf seine Modifikationen an Saussures Theorie, während sich eben gezeigt hat, dass Saussures Theorie oder die Begriffe, die er eingeführt hat und die Art und Weise, wie wir über Sprache nachdenken, halt vor allem jetzt im Strukturalismus und Poststrukturalismus einfach als grundlegend erwiesen hat.
Ja, ich glaube so, weil es nochmal so schön anschaulich ist, so kurz in Jahreszahlen, ne? Theorie kommt raus oder Theorie wird veröffentlicht 1916-17. Benvenist schreibt 1939, Michel Foucault kommt in den 70ern und viele andere Theorien auch. Und in diesen 100 Jahren, die jetzt diese Theorie gut alt ist oder in der wir über die diskutieren, hat jetzt niemand gesagt, mein Gott, mit dem Benvenist-Modell, mit dem können wir da ganz neue Aussagen treffen, können wir ganz neu über die Welt nachdenken. Aber es ist trotzdem sehr interessant und es hat uns auch nochmal viel über Saussure gezeigt und auch wie Philosophiehistorie funktioniert und auch was es eigentlich heißt, wenn man eben keine Primärquelle hat, sondern alles wirklich mehr so eine Form von, wie soll man sagen, fließender, laufender Interpretation ist, von einem freien Spiel.
Also mir kommt ja gerade schon noch ein bisschen zu schlecht weg, der Benvenist. So ganz dumm ist es ja nicht, was er macht.
Ja.
Ich glaube nur, dass die Verschärfung von Saussures Argument einfach nicht notwendig war, weil das Argument einfach selber schon stark genug ist.
Ja, und ich muss auch sagen, ich finde auch zu sagen, ich verkehre Willkürlichkeit in Notwendigkeit, das finde ich auch einfach charmant. Der Text ist auch toll geschrieben und es ist eine gute Idee. Also ich will es jetzt auch nicht runterreden, ich wollte nur zeigen, so funktioniert halt teilweise Philosophiegeschichte auch mal. Ne? Es kann auch sein, wir lesen das jetzt und begründen eine neue, vollkommen neue Form der Saussure-Interpretation basierend auf unserer Modifikation, die basierend ist auf der Benvenist-Modifikation, weil wir irgendwas ganz Neues sehen.
So. Beziehungsweise passiert ja in der Philosophiegeschichte auch immer wieder, dass so ein Text dann halt mal 100 Jahre liegt und irgendwann kommt jemand und erkennt dann die wirkliche Brillanz darin und haut dann einfach eine krasse neue These auf den Markt.
Also ich fand jetzt den Wert des Textes vor allem so irgendwie als so Sparringspartner irgendwie interessant, um sich so Saussure anzueignen, weil jetzt zum Beispiel auch es im Verlauf der Diskussion mit euch irgendwie mir viel klarer ist, warum bei Saussure jetzt signifikant und Signifikat einfach das Verhältnis zwischen denen arbiträr sein muss, damit eben gewisse weitere Denkspiele und Anwendungen von dieser Zeichentheorie überhaupt funktionieren, muss das notwendigerweise so sein und eben nicht notwendig sein, dieses Verhältnis.
Nach dieser abschließenden kritischen Würdigung hoffe ich, ist euch Saussure ein bisschen näher gebracht worden und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.